Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über Strategien, wie du als Unternehmen an deinem Wettbewerb vorbeiverkaufen kannst, also wie du teilweise auch neue Kanäle erschließen kannst, Kooperationen eingehen kannst oder eben auch über Google Ads oder andere Plattformen vielleicht in Nischen oder in Bereichen Werbung machst, wo der Wettbewerb nicht auf dem Radar hat. Für dieses Thema habe ich eine Expertin eingeladen. Sie arbeitet seit mehr als 17 Jahren im Bereich Online-Marketing und E-Commerce. Sie hat sich fokussiert auf die E-Commerce-Skalierung für mittelständische Unternehmen, ist Speakerin auf verschiedenen Google-Events und bei renommierten E-Commerce-Kongressen. Hallo und herzlich willkommen, Sabrina Kraft.
Vielen Dank, freut mich sehr.
Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe ja dein Profil dann auch auf LinkedIn angeschaut, auch gesehen, was du bereits veröffentlicht hast, und da gibt es ja schon einiges, wo ich sagen muss, das kann ein wirklich spannendes Gespräch werden, und deshalb musste ich dich einfach hier in den Podcast einladen. Das ging dann nicht anders. Von daher, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, trotz Ferien- oder Schulferienzeit in deiner Region.
Ja, noch nicht, aber fang bald an, aber genau. Ich freue mich auch.
Sehr gut. Die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen die kommenden zwei Fragen so zum Einstieg. Und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Ja, natürlich auf meines. Ne? Ich habe ja ein eigenes Tool entwickelt. Market Lead heißt das. Und ich nutze aber ganz viele Tools. Ne? Ich nutze alle Tools, die ich bekommen kann, wenn Kunden sozusagen oder wenn ich zu Kunden komme, weiß ich schon wahnsinnig viel aus meinen Tools natürlich. Aber ich bin natürlich auch immer happy, wenn ich die Tools der Kunden für die Inside-Daten, also die In-House-Daten, dann auch alle bekomme. Also ich arbeite bestimmt mit 10, 15 Tools und so entsteht einfach ein Bild, ein Gesamtbild von der Strategie des Unternehmens und nämlich auch der Strategie, wie ich am Wettbewerb vorbeikommen kann, ne?
Genau. Genau, da werden wir ja auch noch über die Tools, über die Möglichkeiten sprechen, wie man eben am Wettbewerb vorbeiverkaufen kann. Die zweite Frage ist, wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Oh, das ist eine gute Frage. Aber was mir spontan einfällt, ist tatsächlich das Manager-Magazin. Weiß gar nicht warum, aber das ist bei mir sehr präsent.
Okay. Also ist das Ziel mal, auf dem Manager-Magazin auf dem Titelblatt zu sein. Mit dem Thema, wie man am Wettbewerb vorbeiverkaufen kann. Bevor es aber aufs Manager-Magazin geht, zuerst direkt in den Podcast rein mit diesem Thema. Und da auch für mich die Frage ist, was verstehst du darunter eben am Wettbewerb vorbeiverkaufen?
Mhm. Naja, also ich bin ja wahnsinnig viel auf Events unterwegs, spreche, moderiere, und dann frage ich die anderen Speaker immer, die ja tendenziell auch meine Kunden sind, ne, hast du denn 100% transparentes Bild von deinem Markt und Wettbewerb, ne? Und dann kommt so, nee, eigentlich nicht, so, wir machen unser Ding, wir machen Try and Error, ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, weil heutzutage kann man sich alle Daten beschaffen, ne? Und man kann die Bauteile sich holen, und dann wird ein Bild entstehen. Und wenn ich das Bild habe, dann kann ich eben agieren und kapieren letztendlich. Und dann bin ich eben nicht im Hinterherrennen des Wettbewerbs, sondern ich bin vor und ich bin am Vorausgehen und ich bin nicht am Kopieren, sondern am Agieren. Und das ist ein wichtiger Punkt auch.
Genau, also eben die Daten, ein wichtiger Punkt für mich jetzt eher da die Anschlussfrage, was heißt dann eben den Wettbewerb zu kennen? Also heißt das einerseits, seine Marktbegleiter zu kennen und eventuell auch, welche Produkte in welchem Price Range sie sind oder von welchen Daten sprechen wir da alles?
Alle Daten, die ich bekommen kann, ich kann tatsächlich alle Daten bekommen. Ich kann die Strategie auslesen, welche Strategie auf welche Produkte fokussiert, dass ich dann kann ich auslesen, über welche Kanäle bekommt er relevanten Traffic ab. Ne? Also wo bucht er sich ein oder wo macht er auch Google organisch einen guten Job? Also worüber kriegt er relevanten Traffic auf seine Plattform? Und ich sehe auch den Ad Spend. Also ich weiß, wie viel Geld er an Google überweist, ich weiß, wie viel Geld er an Meta überweist und entsprechend ist seine Strategie 100% transparent im Netz sichtbar und ich kann sie auch vergleichen. Ne? Wenn ich die Daten habe, kann ich ja agieren, ich kann entweder eine Marktlücke finden oder viele greifen den Wettbewerb auch frontal an. Ne? Wenn ich das tue, wenn ich irgendwo was verändere, sehe ich im nächsten Monat auch die Veränderung und sehe, oh, welcher Wettbewerber hat jetzt unter meinen Aktionen möglicherweise gelitten. Ne? Ja. Also ich sehe sowohl, ich kann auch Umsätze hochrechnen, das ist nicht 1000%, aber das ist schon so viel besser als nichts. Ne? Weil ich komme tatsächlich aus einer Welt, wo man sich von Maßnahme zu Maßnahme hangelt. Ne? Wenn jetzt jemand eine Idee hat, wir gehen jetzt auf TikTok, weil der Wettbewerb ist auf TikTok, dann ordert man sozusagen eine Strategie bei einer Agentur, man holt sich ein Team, man produziert, man veröffentlicht und nach 6 Monaten stellt man fest, ja, irgendwie kriege ich gar keinen Traffic auf meine Plattform, ich kann gar nicht verkaufen über TikTok, ne? Und das könnte ich aber vorher schon alles wissen, weil ich schon weiß, dass 15 meiner Wettbewerber es auch nicht geschafft haben, obwohl sie auf TikTok sind, machen sie keinen relevanten Umsatz über diesen Kanal. Dann kann ich mir diese Zeit und diesen Aufwand sparen und ganz wichtig auch für mich als ehemaliger CMO mit 120 Mitarbeitern, man deprimiert auch nicht die Mitarbeiter, ne? Weil wenn man die Mitarbeiter laufen, Dinge machen lässt, die irgendwie nicht 100% erfolgreich sind, dann gehen die irgendwann in die Grätsch, dann sagen die immer, ja, jetzt hat der Eigentümer oder Geschäftsführer eine neue Idee, und aber wir haben schon gar keine Lust mehr, sie auszuprobieren. Ne?
Du hast jetzt von spannenden Daten gesprochen, eben einerseits, wie generiert denn den Traffic? Da kenne ich jetzt beispielsweise ein Tool SimilarWeb, wo ich ja sehen kann, von wo der Traffic kommt. Da gibt es sicherlich noch andere Tools, die du uns auch nennen kannst. Von wo bekomme ich aber so die Umsatzdaten, also wie viel Geld ein Mitbewerber bei Meta spendet, bei TikTok spendet oder auch bei Google spendet?
Genau, also SimilarWeb ist ja Google, ne? Ich habe alle Kanäle über die APIs direct. Das heißt auch nicht bereinigt um den Cookie-Consent letztendlich, ne? Also ich habe die Rohdaten. Und dann sehe ich, an welcher Position und wie hat er sich eingebucht, ne? Und daraus kann ich sowohl eben Traffic als auch Ad Spend ableiten und ja, und kann sie eben auch vergleichen. Also welcher Wettbewerber hat denn wie viel? Das ist nicht 100%, aber ich sehe das Verhältnis, ne? Ich weiß, mein Wettbewerber X hat das 10-fache vom Ad Spend von mir selbst und mein Wettbewerber Y hat vielleicht gar keinen Ad-Spend, also der ist vielleicht gar nicht abhängig von Google, ne? Und darum geht's ja auch bei am Wettbewerb vorbei verkaufen. Ich fand's immer wahnsinnig, nicht deprimierend, aber ich fand's schon krass, wie viel Geld wir an Google überwiesen haben, ne? Und die CPCs werden auch nicht günstiger. Das heißt, man sollte sich Strategien überlegen, wie man nicht ganz so abhängig von einem Kanal ist, weil da kann auch mal was schiefgehen.
Was kennst du für, also was nutzt du für andere Tools, um eben ein Bild von den Wettbewerben zu erhalten? SimilarWeb haben wir schon genannt. Was gibt's da für weitere Tools, die du nutzt, um eben eine Übersicht zu erhalten, was der Wettbewerb macht, mit welcher Strategie er unterwegs ist?
Ja, also wie gesagt, mein eigenes direkt über die APIs der Werbeanbieter, also Google, Meta, Digital TV, Online Print und wie sie alle heißen. Und aber natürlich auch Systrix ist ein Tool, was ich regelmäßig nutze, um mir so einen ersten Wurf anzusehen letztendlich, ne? Weil in meinem Tool lädt man ja ganz gezielt die Daten der genannten Wettbewerber rein, aber einen ganz schnellen Überblick innerhalb von 10 Minuten bekommt man wirklich auch über Systrix. Da hat man aber eben auch nur den einen Kanal, den Google-Kanal. Ne?
Also das heißt, ein eigenes Tool, eben das Market Leader Tool, verlinke ich in den Shownotes für die, die es interessiert, weil das Tool ist ja nicht nur für dich, sondern das können ja auch andere nutzen.
Ja. Klar.
Ist das Tool einfach als Zwischenfrage primär für E-Commerce-Unternehmen oder auch für andere Branchen geeignet?
Nee, jeder, der eine Plattform hat und Wettbewerber hat, der die Traffic auf eine Plattform schicken, egal ob es jetzt ein Shop oder eben eine klassische Website ist, dafür kann man Daten auswerten, ne?
Sehr gut. Genau. Und wenn man jetzt den Wettbewerb kennt, man weiß, mit welchen Strategien die fahren, da kann man sich ja dann eben überlegen, wie kann ich an denen vorbei verkaufen? Und du hast uns da einige Strategien mitgebracht oder einige Möglichkeiten mitgebracht. Ich würde meinen, wir starten direkt mit der ersten Möglichkeit.
Ja, letztendlich, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich Daten habe, entsteht ein Bild, ne? Und ich mache es immer gern an Kundencases fest, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Top-Ehi-Ranking, das ist so in Deutschland die größten Online-Shops, bis Platz 37 sind 5 Gold- und Silber-Shops, also Shops, die Gold und Silber anbieten, ne? Und dann sehe ich jede einzelne Strategie. Der erste hängt sich an die Gusser dran mit den Keywords. Der zweite macht über den Umweg der Preisvergleichsportale Google Shopping, was die direkt ja nicht dürften, weil Investitionsgut. Der dritte hat sich breit als Edelmetallspezialist aufgestellt, also hat auch Sondermetalle wie Palladium und wie sie alle heißen. Der vierte ist wahnsinnig stark im SEO, hat ein super Lexikon. Und der fünfte macht relevanten Traffic über ein eigenes Buch, womit er quasi die Kunden einfängt und dann in der Customer Journey irgendwann mal konvertiert, ne? Und wenn ich das weiß, kann ich mir genau überlegen, finde ich jetzt eine Marktlücke zwischen den fünf oder nehme ich jemanden gezielt was weg, wo ich vielleicht auch selber gut bin, ne? Wenn ich selber gut im SEO bin, dann versuche ich eben den einen anzugreifen, ist ein schlimmes Wort, aber eben da in Konkurrenz zu treten, der eben sich darauf spezialisiert hat, weil ich sehe ja auch über das einzelne Keyword, wie viel Traffic bekommt er ab, ne? Und es gibt Unternehmen, die machen 70% ihres Traffics über SEA mit einem einzigen Keyword, ne? Das ist keine hochtrabende Aktion, die ich da machen muss. Ich muss nur eine Maßnahme richtig gut machen und nehme meinem Wettbewerb relevanten Umsatz weg. Und das ist diese unfassbare Abkürzung, die viele nicht auf dem Schirm haben, ne? Wenn ich ein transparentes Bild habe, dann kann ich super einfach am Markt und Wettbewerb vorbei verkaufen, nicht am Markt, am Wettbewerb vorbei. Und ich kann natürlich auch relevante Themenfelder finden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, ne? Also für Medizintechnikunternehmen haben wir mal rausgefunden, der Barfußschuh, ich wusste gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Das ist so ein gruseliges Ding mit Zehen, wo man offensichtlich barfuß im Schuh laufen kann. Der hat 450.000 Suchanfragen im Monat in Deutschland, ne? Und wenn ich dann noch wenig Wettbewerb habe, das sehe ich an den CPCs, ne? Also wie viel sich bei Google einbuchen, desto, wenn sich viel einbuchen, ist der CPC teurer, als wenn sich wenig einbuchen. Dann schaue ich mir dieses Produkt mal genauer an und wenn ich zufällig halt Schuhhersteller bin, ne, dann kann ich mir überlegen, kann ich da mitspielen, kann ich ein besseres Produkt an den Markt geben, weil dieses Produkt ist gesucht. Und aus dieser Ecke komme ich. Ich bin gar nicht so sehr hinten raus zu sagen, ich mache das perfekte Marketing, sondern ich möchte im Vorhinein auch dafür sorgen, unter anderem auch dafür sorgen, dass es ein cooles Produkt ist, das der Markt haben will und braucht. Weil, wenn ich hohes und steigendes Suchvolumen habe, bei wenig Wettbewerb, dann verkaufe ich immer besser, wie wenn ich hart, hart in einen Wettbewerb treten muss, in einem sinkenden Marktvolumen, ne? Genau, das ist die Basis. Und abseits dessen gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Marketingkanäle, die eben nicht Google oder Meta heißen. Ein perfektes Beispiel, also es wäre eben Nummer zwei am Wettbewerb vorbeiverkaufen, wäre für mich tatsächlich, sich mal Mitarbeiterportale anzugucken, ne? Also ich weiß, ihr habt auch eine Agentur, die sich da um den Schweizer Markt kümmert. Es gibt in Deutschland zwei große Agenturen, da bucht man sich einmal ein, geht's ab 7.000 Euro los und dann ist man da gelistet und dann ist man auf einen Schlag auf Hunderten bis Tausenden Mitarbeiterportalen Internetseite des Arbeitgebers, was wahnsinnig viel Trust hat, ne? Und auf einen Schlag hat man auch diese Reichweite, ne? Und das ist zum Beispiel ein Mittel, wo man gut am Wettbewerb vorbei verkaufen kann, weil es auch nicht öffentlich, ne? Also das weiß man nur, wenn man, was weiß ich, bei BMW sitzt und im Intranet shoppen will, dann sieht man sozusagen, was das Angebot ist. Und das ist ein fantastisches Mittel, was unfassbar gut funktioniert.
Ja, bei uns in der Schweiz, also jetzt wir von Router Consult, wir haben Swibeco, das ist so eine Kooperation mit der AXA zusammen, wo man eben dann so zusätzliche Benefits für Mitarbeitende anbieten kann. Man hat Rabatte bei Zalando, bei H&M, bei Digitec Galaxus, bei Autohersteller, also glaube ich bis zu 25% Rabatt auf den Neukauf von Autos etc. Und da kommen auch immer wieder neue Angebote drauf und das sind genau die, die du meinst, die ja. Mitarbeiterportale, die dann eben von Unternehmen an Mitarbeitern als zusätzliche Benefits gebucht werden und da kann man ja dann auch seine Angebote drin platzieren.
Genau, absolut. Und das ist relativ einfach machbar, ne? Man schickt einmal Text hin, einmal ein paar Bilder und dann ist man regelmäßig ausgespielt, je nachdem, wie viel Newsletter man bucht. Das ist eine fantastische Sache für alle kleine Unternehmen, die auch keine Heerscharen an Marketingleute haben, um Content zu produzieren, ne?
Genau. Spannende Idee, weil das ist ja auch nie, also wenn ich eine Marketingstrategie mache, auch für ein B2C, also insbesondere B2C ist ja das dann geeignet, ja, so Mitarbeiterportale sieht man eigentlich nie als Möglichkeit, das anzubieten. Würde sich ja für vieles eignen, sei das für Versicherungen, sei das für Ausflugsziele, sei das eben für Elektronikprodukte für Fahrzeuge oder eben auch für Goldhändler, Schmuckverkäufer, was auch immer. Also eigentlich alles im B2C würde sich, oder fast alles im B2C würde sich eignen, auf solchen Mitarbeiterportalen präsent zu sein, um eben eine große Reichweite zu erreichen.
Absolut.
Sehr spannend. Weitere Strategien?
Also was ich wahnsinnig gerne tue, ist auch Barter-Deals zu schließen. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Kunden in der Medizintechnik, die bieten Kniebandagen an für Sportler. Und gleichzeitig hatte ich eben ein Unternehmen, das Auto-Abos für Sportler anbietet. Ne? Die haben die gleiche Zielgruppe. Und dann geht's ja nur darum zu tauschen, ne? Ich darf in dein Newsletter, du darfst in mein Newsletter, ne? Und dann generiert man die Codes und kann das super einfach auch testen. Sowas ist umgesetzt in 2-3 Wochen, ne? Und dann weiß man, ob das funktioniert und man tauscht ja ähnliche Reichweite, ne? Die einen haben 60.000 Newsletter-Empfänger und die anderen. Und das ist zielgruppengenau. Und das ist total einfach umzusetzen, weil Newsletter ist ja auch einer der performantesten Tools, die man nutzen kann, weil auch da viel Trust schon da ist. Das ist was wahnsinnig gut funktioniert, ne? Sich genau anzugucken, welche Partner könnte ich generieren, wo ich A mithalten kann mit meiner eigenen Reichweite, aber ich muss ja auch was tauschen können, und die aber auch offen sind. Und das ist auch, wie man in Deutschland vielleicht so sagt, No-Brainer, ne? Weil es kostet nichts, ne? Es kostet nur ein bisschen Zeit und ein paar Grafiken und dann ist es am Start und ich muss eben nicht Geld irgendwo hinüberweisen für Ausspielungen und bin wieder off, sobald ich nicht mehr zahle, ne? Und gleich ist es ähnlich bei CPO-Deals, also Cost per Order. Ich kann mich in großen Medienplattformen, also bei Burda zum Beispiel, Burda ist ein ganz riesiger Medienkonzern in Deutschland mit vielen Plattformen und auch Magazinen, aber mir geht es um die Online-Plattform, kann ich mich per CPO-Deal einbuchen. Das heißt, ich zahle nur Provision, wenn ich verkaufe, ne? Das hat kein Risiko, das hat nur, also es hat, weil ich muss mal gucken, wie viel kann ich von meinem Umsatz abgeben als Provision, ne? Aber es ist eben nicht so, dass ich erstmal 300.000 für eine TV-Kampagne ausgebe und dann gucke, kommt hinten was bei rum, ne? Ich zahle wirklich nur, wenn ich dann abverkaufe. Das ist so mein viertes Thema. Und das fünfte ist tatsächlich mein Lieblingsthema zu gucken. Und das ist jetzt auch wieder on vogue in Deutschland. Wie kann ich Bestandskunden upsellen, ne? Also wie kann ich die dazu bewegen, nochmal zu kaufen oder mehr zu kaufen? Und also man muss sich vorstellen, im E-Commerce, es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die haben 4 Millionen Bestandskunden, aber nur 2000 Newsletter-Empfänger, ne? Dann schaffe ich die rechtlichen Voraussetzungen, die Bestandskunden anzuschreiben, damit ich sie zukünftig eben auch bespielen darf, ne? Und das haben auch wahnsinnig viele noch nicht auf dem Schirm, erstaunlicherweise, weil es ist auch nur Paste-Copy in Rechtstext, ne? Sich die Zustimmung holen. Und dann darf man ab dem Zeitpunkt, wo das eingebaut ist, letztendlich Bestandskunden auch Artikel zu artverwandten Käufen quasi senden. Ne? Haben viele immer noch erstaunlicherweise nicht auf Schirm. Ist so einfach. Und ich muss eigentlich nichts tun, außer einmal kurz Rechtstext in meine Datenschutzerklärung reinkopieren, plus eben bei der Registrierung des Kunden einen Haken einbauen. Ne? Ja. Das sind so die einfachen Dinge, die funktionieren.
Ich sehe jetzt da auch direkt eine Verbindung zwischen Schritt oder Strategie 4, eben die CPO-Deals bei so Marktplätzen, eben wie bei Burda oder auch anderen, die ja teilweise schon, sage ich mal, einen höheren Prozentsatz nehmen, als wenn man da Affiliate betreibt oder über andere Möglichkeiten geht. Das heißt, man muss ja da dann eigentlich, wenn man so CPO-Deals eingeht, auch direkt die Strategie 5 im Griff haben, dass man die Bestandskunden versucht abzuzählen, weil eben so CPO-Deals natürlich, man verkauft eigentlich oder man bezahlt nur, wenn man verkauft hat, bezahlt aber da meistens einen höheren Prozentsatz. So wie ich das kenne, das heißt, ich muss mein Lead Management im Griff haben, weil schlussendlich ist ja das ein Neukunde, den ich generiert habe, und der wird meistens erst dann rentabel, wenn ich den dann zu Mehrfachkäufern machen kann, in vielen Bereichen, also insbesondere so die margenschwachen Branchen sind so CPO Deals ja sehr wichtig, dass ich da das eigentlich als Lead Generierung betrachte, um später Zusatzverkäufe machen zu können.
Ja, absolut. Also Bestandskunden abzusellen oder zum Wiederkauf zu forcieren, ist eigentlich auch eine Basis jedes Unternehmens, ne? Es macht natürlich nicht so viel Sinn, so viel auf, also es macht natürlich schon immer Sinn, auch Neukunden zu akquirieren, ne? Aber wie du richtig sagst, ne, man muss dann gucken, dass man diese Bestandskunden auch hält und zum Wiederkauf animiert, weil dann wird es richtig rentabel.
Die fünf Strategien, die haben ja aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun hat, dass man auch seine Zielgruppen kennt, dass man die Zielgruppe, auch die Bedürfnisse, nicht nur die soziodemografischen Kennzahlen, sondern eben auch die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe kennt, um eben Unternehmen zu finden, mit denen man nicht konkurrenziert, aber die eigentlich die identische Zielgruppe ansprechen. Und wenn man so die Augen offen hält, sieht man das ja in vielen Bereichen. Ich war jetzt kürzlich in einem Freizeitpark in Deutschland unterwegs, wo ja dann auch andere Unternehmen im Freizeitpark Werbung gemacht haben, um eben die Zielgruppe Familien anzusprechen. Und genau das, um das geht's ja dann dort einerseits, dass man eben so ja, wie sagt man denn, so die Benutzergruppen für sich einverleibt, dass man die dann eigentlich entsprechend angehen kann.
Absolut. Also jeder Kunde, also hat ja sozusagen auch ein Lebenszyklus, ne? Also ich zum Beispiel, ich werde auch immer älter und je älter ich werde, desto mehr brauche ich auch andere Produkte, ne? Und als Unternehmen sollte man sich einfach überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe Und wie entwickelt die sich, ne? Also zum Beispiel als Mama, ne? Also mein Sohn ist irgendwann 1 und dann 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und irgendwann ist er 18. Und jedem diesen Status brauche ich als Mutter andere Dinge und ich informiere mich auch auf anderen Plattformen oder in anderen Medien, um diese Probleme zu lösen, die man so hat als Eltern, ne? Und wenn ich dann als Hersteller oder Händler am Start bin, genau da, wo ich dann als Kunde suche, über den Zyklus meines Lebens letztendlich, dann das ist letztendlich die Königsdisziplin, die aus mein oder so denken viele Unternehmen einfach noch nicht. Ne? Also die haben ihr Produkt, das verkaufen sie in eine Zielgruppe und dann suchen sie verwandte Menschen, die das Gleiche haben wollen, die ähnlich ticken. Ne? Aber zu sagen, ich begleite den Mensch über sein ganzes Leben und versuche ihm immer auch wieder was Neues anbieten zu können, das machen tatsächlich, oder ich sehe es ehrlich gesagt in nicht so vielen Branchen, dass man so denkt. Ne?
Ja, und vor allem hätte man ja auch da Möglichkeiten, dass man schon proaktiv auch auf andere Unternehmen zugehen könnte, die eben dann beispielsweise den nächsten Schritt meiner Kundschaft abdeckt, die aber nicht mit uns in Konkurrenz steht, wo man sagt, hey, möchtest du eben bei uns im Newsletter sein, Barter-Deal oder auf der Plattform oder vielleicht sogar im Online-Shop vertreten, dass man halt vielleicht nicht nur die eigenen Produkte hat, sondern auch fremde Produkte integriert, so wie ein Mini-Marktplatz, sage ich jetzt mal, wo dann durch eine Drogeriekette, eben eine Drogeriekette oder ich sage jetzt mal ein Barfußschuh oder ein Schuhhersteller, der ein Direct-to-Consumer-Geschäft hat, das gibt es noch nicht allzu oft in dieser Branche oder nur sehr in meistens eher kleineren, der dann sagt, ja okay, ich erstelle auch Sportschuhe und jetzt da kann ich ja auch die Sportbandage noch mitverkaufen von einem Partnerunternehmen. Das wäre ja dann auch so in dem
Absolut.
Bereich.
Also alle großen Marktplätze sprechen ja gerade über Retail Media. Also auf der D3Con war das Thema gefühlt überall, egal wer, ne, Zalando, Doc Morris, Otto, alle sprechen über Retail Media. Wie können sie letztendlich als Plattform auch Werbeleistungen verkaufen, ne? Und jemand von Flaschenpost hat mir sich auch erzählt, die haben auch mal Autos verkauft. Ne? Als Flaschenpost ist ja Lebensmittelhändler für mich oder halt Fast Moving Consumer Goods. Und da habe ich schon so eine Ahnung bekommen, wohin das gehen kann. Ne? Wenn ich jetzt natürlich als Plattform diese Werbeplätze anbieten kann, das ist eine neue Macht, würde ich sagen. Ne? Also so eine kleine Umverteilung. Weg vielleicht von den klassischen Werbeanbietern hin zu tatsächlich großen Plattformen, die dann eben auch sagen, hey, kannst bei uns Leistungen buchen, Events oder Banner oder Newsletter-Platzierungen und so weiter, ne?
Ja, und spannend finde ich auch, jedes Unternehmen gibt bei Meta, bei Google, bei anderen Werbeanbietern Geld aus, um eben neue Kunden zu gewinnen in ihren Zielgruppen, ohne dass sie sich überlegen, ja, vielleicht hat ja Unternehmen XY, das zwar ein komplett anderes Produkt anbietet, aber eben die gleiche Zielgruppe wie wir haben, die haben ja auch schon Millionen ausgegeben unter Umständen, um eben ihre Zielgruppe aufzubauen, weshalb nicht mal mit Ihnen austauschen, wollen wir da eben so einen Barter-Deal eingehen oder da eine Kooperation auch eingehen, wo man die Produkte gegenseitig seinen Zielgruppen anbietet.
Absolut, absolut.
Und dann wird ja auch das Risiko wieder minimiert, dass du einleitend gesagt hast, Unternehmen, wo dann irgendwie 70% mit Umsatz mit einem Keyword machen, das ist ja ein massives Risiko, weil wenn ein anderes Unternehmen kommt, das dann mehr auf dieses Keyword bietet und eine höhere Qualität auf das Keyword hat, verliert man da unter Umständen relativ schnell Umsatz oder der Umsatz muss dann teuer eingekauft werden, wenn man mithalten will.
Ja, und man bekommt es auch nicht immer so unmittelbar mit, wohin der Traffic auch kommt, ne? Und aus dieser Ecke komme ich ja als CMO, ne? Wenn dann so ein Bestseller abschmiert, der 4 Millionen gemacht hat im Jahr, dann wird man als CMO halt gefragt, naja, Sabrina, an was liegt's, ne? Und dann sitzt man in der Runde mit Eigentümer, CTO, CPO, CFO und wie sie alle heißen, ne? Und dann muss man erklären, wohin der Traffic kommt. Aber wenn ich halt keine Daten habe oder kein Tool, ne, um mir das auch schnell sozusagen einen Überblick verschaffen kann, dann wird es wahnsinnig schwierig, weil dann muss ich in allen einzelnen Kanälen gucken, wo könnte es sein, wo fehlt mir Umsatz oder wo fehlt mir allgemeiner Traffic, ne? Oder und Dinge wie, keine Ahnung, Aldi hat jetzt eine Aktion und nimmt uns die Kunden weg. Das weiß ich eben auch nur, wenn ich Aldi auf dem Schirm habe, ne? Weil Aldi ja sehr breit aufgestellt ist. Und ja, das ist A, also eine neue Macht, die man hat, ne? Also da kommt auch mal viel mit KI ins Spiel, dass man die Daten auch super schnell verplausibilisieren kann, ne? Aber ja, man sollte das nutzen. Es wäre grob fahrlässig zu sagen, nein, ich schaue weg. Oder jetzt, wo ich es weiß, ne, kann man ja auch nicht sagen, habe ich nicht gewusst. Ne? Es ist letztendlich dann ja nur eine Entscheidung. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Also will ich ein relevanter Player sein am Markt? Ne? Das heißt, ich muss agieren. Das heißt, ich brauche Daten, um nicht nur reagieren zu müssen können, wo ich hinterherlaufe und zu kopieren, sondern da geht es darum, wirklich tiefgreifend zu verstehen, wer ist die Zielgruppe, wer ist der Markt, wer ist der Wettbewerb und wie ändert sich das auch von Monat zu Monat oder im besten Case natürlich tagesaktuell. Ne? Und dann kann man ja nicht sagen, habe ich nicht gewusst, ne? Also letztendlich ist es immer so, es gibt immer Marktkonsolidierung. 20% der Menschen werden die richtigen Entscheidungen treffen aufgrund von Daten, weil Glück haben ist für mich nicht relevant. Glück haben kann man haben, aber die meisten haben kein Glück mehr. Und 80% werden eben Entscheidungen treffen, die in Richtung Exit gehen, ne? Und dann ist halt nur die Frage, wie will man agieren? Also ich kann immer wahnsinnig gut schlafen, wenn ich weiß, woran es liegt oder wenn ich Daten habe. Und das kann ich nur dringend empfehlen, so auch zu agieren. Also es ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, die wir in Europa haben, unsere Märkte auch voranzubringen, weil die anderen, um auch mal über woanders hinzuschauen, die Chinesen zum Beispiel, die graben uns ja gerade im eigenen Land auch wahnsinnig viel Umsatz ab, ne? Und wir schauen einfach mal so, wir beobachten und gucken, was passiert. In der Zeit entwickeln die sich weiter. Ne? Wir sollten schleunigst agieren, statt nur zu reagieren und kopieren. Ne? Weil in China zum Beispiel ticken die Märkte ganz anders, die Tools sind anders, das Shopping-Verhalten ist anders. Und erstaunlicherweise, ich habe ein Interview mit der Generation Z gemacht. Ich sage nicht immer so gern Generation Z, weil es gibt nicht die Generation Z, ne? Aber viele diese Altersgruppe letztendlich tickt genau so. Die wollen zusammen mit Freunden kaufen. Die finden es gut, wenn man über WhatsApp Infos bekommt, ne, von Unternehmen und so weiter und so fort. Und da zu sagen, na ja, wir haben alternde Gesellschaft. Ja, in 10 Jahren wird jeder Vierte in Deutschland über 68 sein. Das ist die eine Chance, ne? Aber die andere ist eben diese junge Generation über die Mechanismen abzuhalten, die in anderen Ländern schon Standard sind, ne? Und ja, darum geht's: Zielgruppe verstehen und sie abzuholen, ne? Und die Generation Z wird ein wahnsinnig umkämpfter Markt werden, weil es sind wenige im Vergleich zu den Babyboomern, ne? Das sind viel zu wenige für das, was man verkaufen könnte oder sollte, um rentabel zu sein, ne? Aus meiner Sicht, ne?
Bin ich voll und ganz bei dir, jetzt insbesondere auch, wenn man das beobachtet mit den Anbietern aus den chinesischen Märkten, wie sie bei uns in Europa wildern, wo ich auch immer wieder in Gesprächen hören, ja, das wird irgendwann mal durch die Politik wieder gestoppt. Von daher ist dann gleich wie Glück. Auf Glück sollte man sich nicht verlassen und auf die Politik sollte man nicht warten, sondern eben selbst handeln, weil man weiß selbst, wie schnell die politischen Mühlen mühlen oder mahlen, nicht Mühlen, mahlen. Und von daher. Ja.
Und wir schauen ja auch schon Jahrzehnte zu, wie chinesische Hersteller sich auf Amazon platzieren ohne Einschränkungen. Also wieso sollte sich da jetzt ad hoc was ändern? schwierig. Und man sagt eben auch, na ja, jetzt, um mal zu nennen, eine Temu letztendlich, was man jetzt auf Temu zu ein Zehntel des Preises kauft oder ein Fünftel, hat man halt vorher auf Amazon verkauft, ne? Kann man sagen, interessiert uns alles nicht, weil einmal amerikanischer und einmal chinesischer Konzern, ne? Aber ja, also das wundert mich irgendwie auch nicht, weil wir in Deutschland sozusagen ja auch mit anderen Preissteigerungen bei Lebensmitteln kämpfen. Und wir gehören ja nicht zur klassischen Zielgruppe, ne? Also wir gehören wahrscheinlich zu den oberen 2 bis 10% der Zielgruppe in Deutschland. Wir können uns das leisten, ja. Aber viele Familien in Deutschland können sich das eben nicht mehr leisten oder wollen sich das nicht mehr leisten, müssen dann gucken, wo sie halt Geld sparen, um sozusagen sich dann doch noch die Lebensmittel leisten zu können. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass Temu einschlägt wie eine Bombe, weil die Leute eben aufs Geld schauen. Und ist auch legitim, klar. Also alle, die Familie ernähren. Ne?
Definitiv. Ja. Also zum besten Zeitpunkt den Markteintritt geschafft und jetzt auch die Marktskalierung, wo sie dran sind. Wenn wir aber zurückkommen auf unser Thema nochmals, und zwar, was ich mir vorstellen kann, und da hast du sicherlich eben mehr Erfahrung, ist, dass wenn ich als CMO meinen Boardmitgliedern oder auch als marketingverantwortliche Person meiner Geschäftsleitung vorschlage, schau, wir machen kein Google Ads oder weniger Google Ads, wir machen weniger Meta Ads, dafür habe ich da 3, 4 Unternehmen, mit denen wir beispielsweise einen Barter-Deal eingehen oder auch einen CPO-Deal oder eine Mitarbeiterplattform. Das hat ja dann auch aus meiner Sicht ja oftmals auch einen kulturellen Wandel im Mindset der verantwortlichen Person mit sich.
Ja, also man würde ja nicht entweder oder machen, ne? Also das ist so ein Case, wo ich sage, ich war ja sozusagen verantwortlich, zweistellig im Jahr zu wachsen, ne? Also alles unter 20% Wachstum im Jahr auf einem Niveau von 100 Millionen war zu wenig, ne? Also ist natürlich eine legitime Forderung eines Eigentümers, würde ich auch so machen, um die Latte hochzuhalten. Und vor dem Hintergrund muss man sich halt überlegen, ab wann wird Google nicht mehr rentabel sein, ne? Also wann muss ich zu viel meiner Marge für Google investieren, um sozusagen noch Traffic abzubekommen, weil der Traffic ist ja auch begrenzt, ne? Impression Share ist begrenzt. Das heißt, je mehr ich von diesem Kuchen abhaben will bei Google, desto teurer muss ich ihn zahlen, ne? Dann ging es für mich darum, neue Kanäle zu finden, die auch profitabel sind, die ich on top platzieren kann, damit ich diesen Steigerungs- und Wachstumswunsch von Eigentümern und Geschäftsführern zu entsprechen. Und darum geht's, ne? Es geht gar nicht um entweder Google oder, sondern in der Regel machen Unternehmen beides, solange es rentabel ist. Und ab wann es nicht mehr rentabel ist, hängt maßgeblich von der Marge ab und von der sozusagen auch ein CFO, der natürliche Feind des CMOs, ne? Wie viel Geld man quasi ausgeben darf. Und natürlich ist es immer so, dass man rechnen muss, wenn ich 1 Euro ausgebe, wie viel braucht das Unternehmen an Euro zurück, ne? Also 1 Euro ausgeben, 5 Euro zurück, dann sind CMOs oftmals happy, aber es hängt von der Marge ab, ne? Genau.
Sehr, sehr spannend. Wenn wir so gegen Schluss jetzt hinschauen, so, was hast du für Tipps zusammenfassend für Unternehmen, die eben anfangen wollen, eine dieser 5 Strategien, oder es gibt ja noch weitere Strategien, am Verkauf vorbei zu verkaufen, oder am Wettbewerb vorbei zu verkaufen. Ist halt viel auch schlussendlich eine Ideenfindung, aber wir sehen ja die 5 Ideen, oder die 5 Strategien von dir, die zeigen schon eine sehr gute Richtung, wo man hingehen kann, mit welchen Ausprägungen. Was hast du für einen abschließenden Rat oder abschließende Tipps für Unternehmen, für Marketer, die eben künftig so eine Strategie umsetzen wollen?
Also ich würde mir immer erstmal den Gesamtüberblick holen, ne, zu gucken, was ich anfangs gesagt habe, mir alle Tools und Daten zu holen, die ich habe, um zu gucken, was ist rentabel für mich. Und dann zu Ideen zu generieren, was könnte ich noch tun oder was muss ich vielleicht auch abschalten, wo dann Budget frei wird, weil nicht rentabel, und wie viel Budget habe ich dann, um neue Dinge zu machen, und passt das mit der Umsatzerwartung, ne? Das heißt, ich sollte für jede einzelne Idee einen kleinen Business Case rechnen. Das muss jetzt nicht 100 Seiten sein. Das kann einfach eine Aufstellung sein, wo ich sage, das ist der Traffic, das ist mein voraussichtlicher durchschnittlicher Warenkorbwert, Conversion Rate und so weiter, um zu gucken, ist das ein relevanter Hebel, ne? Weil viele Unternehmen sagen dann auch, na ja, jetzt habe ich eine Kooperation und da habe ich 2000 neue Kontakte. 2000 neue Kontakte ist nichts, ne? Das brauche ich gar nicht anfangen. Das ist zu wenig, ne? Wenn man dann durchschnittlicher Warenkorbwert und Conversion Rate und möglicherweise noch Click-Through Rate anlegt, ne? Also einmal zu rechnen, bevor man agiert, ist wahnsinnig wichtig, weil dann kann man wahnsinnig schnell auch aussortiert, was wird denn voraussichtlich eher funktionieren und was nicht. Um das einfach abzusichern, ne? Und das ist so mein Haupttipp auch, zu sagen, Daten besorgen und dann aber auch rechnen, um sozusagen, bevor man agiert, schon ein gutes Bild zu haben, was funktioniert und was nicht, was gar keine Chance hat zu funktionieren, ne? Ja.
Das freut mich sehr, dass Daten dafür ein wichtiger Punkt ist. Ich mag es oder liebe es sogar, Daten zu analysieren, von daher für mich einen perfekten Abschluss. Wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer weiter über das Thema oder vertiefter über das Thema informieren wollen, hast du da irgendwelche Tipps vielleicht für Bücher, für Fachartikel oder für weitere Ressourcen, die ich in den Shownotes verlinken könnte?
Ja, also es ist tatsächlich schwer, ne, im E-Commerce immer Daten zu haben, letztendlich Fachartikel oder Bücher zu haben, weil sobald das Buch raus ist, ist es schon veraltet. Ja. Aber ich persönlich, also ich nutze LinkedIn, um mitzubekommen, was passiert um mich rum. Also, und LinkedIn ist ein wahnsinnig rentabler Kanal auch für Unternehmen in jeglichen Zielsetzungen. Aber da bin ich auch unterwegs, also gerne mir folgen. In LinkedIn freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr mich da kontaktiert und auf dem Laufenden bleibt, was ich so tue. Und dann seht ihr auch, auf welchen Messen und Kongressen ich bin, wo die neuesten Infos auch geteilt werden, ne? Also ich ziehe wahnsinnig viel raus für mich, weil ich als Speaker unterwegs bin und dann weiß, was präsentieren die anderen. Und die haben ja auch den Need, was zu präsentieren, was neu ist und wo sie gerade dran ist. Das heißt, ich kriege da die Daten aus erster Hand. Und das ist wichtig, also auf Messen und Kongressen zu sein. Und dann Bücher, also ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich kaufe mir auch mal von der OMR Fachthemen ein. Die haben ein fantastisches Magazin zu diversen Themen, Datenanalyse, wen es interessiert, oder allgemein E-Commerce oder auch Social Media, Influencer Marketing. Und die ziehe ich mir schon rein, die sind nicht ganz günstig, ich glaube so 160 Euro, aber die finde ich gut, ne?
Ja. Sehr gut. Werde ich verlinken, auch dein LinkedIn-Profil werde ich in den Shownotes integrieren. Also wer sich für das Thema interessiert und wer da weiter auf dem Laufenden bleiben möchte, gerne der Sabrina Kraft auf LinkedIn folgen. Sie publiziert da immer wieder auch Learnings, Insight aus ihrer Arbeit oder eben auch aus Gesprächen, die sie geführt hat. Jetzt kürzlich oder im Mai warst du ja, Anfangs Mai warst du auf der OMR, auch dort wieder so deine Insights, deine Learnings, die du auf LinkedIn geteilt hast. Und das machst du ja immer wieder, wenn du mal auf einer Veranstaltung gewesen bist. Also von daher unbedingt der Sabrina Kraft folgen oder euch sogar auch vernetzen mit ihr, weil eben, ihr habt es jetzt gehört, sie hat ein paar schlaue Strategien, wie man einerseits Geld sparen kann oder Marketingbudget effizienter einsetzen kann und sich auch ein bisschen von den großen Plattformen unabhängiger machen kann, was ja bei vielen Unternehmen zwischenzeitlich auch eine Zielsetzung ist.
Absolut. Make E-Commerce great.
Sehr gut. Sabrina, vielen herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Die
Gerne.
fünf Tipps, perfekt. Auch für mich jetzt wieder ein paar Ideen für das eigene Marketing von unserer Agentur oder auch von unserer Gruppe, wo ich dann mal schauen kann, was man da eventuell umsetzen kann. Von daher, Sabrina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du mir Rede und Antwort gestanden bist.
Gerne, Thomas. Habe ich sehr gerne gemacht. Hat mich wahnsinnig viel Spaß gemacht und freut mich. Liebe Grüße.
Super. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen? Dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Instagram, LinkedIn, Facebook oder auch per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Alle Links bzw. alle Themen, die wir hier besprochen haben, findest du auch in den Shownotes, eben auch schlussendlich das LinkedIn-Profil von Sabrina Kraft. Und jetzt danke ich dir, dass du dabei warst und zugehört hast. Und wenn du dich weiter für das Thema interessierst, bereits am Montag kommt die nächste Episode der Social Advertising News raus, wo ich einen kurzen Rückblick mache, so in 10 Minuten, was diese Woche alles auf Social Media für Werbetreibenden Neues gekommen ist, was so aktuell ist, wo der Trend hingeht. Eine kurze Episode, damit du informiert in die Woche starten kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.